Also, wir haben uns ja in Leipzig kennengelernt, das ist schon ein bisschen länger her. Wir hatten damals was über Mystik erzählt.
Ja.
Ja, und das war auch eine schöne Begegnung. Damals hast du auch erzählt, dass du was über Banksy machst bzw. arbeitest. Und im Moment beschäftigen wir uns mit Odds, das heißt dem Hamburger Sprayer Odds, und bereiten eine Buchpublikation zu mehreren vor. Und haben uns in diesem Zusammenhang jetzt nochmal eingehender beschäftigt mit deinen beiden Büchern. Also du hast
beiden. Ach, ich dachte nur mit dem letzten.
Nee, also ich habe das eine zu Hause liegen, das andere hat KP zu Hause liegen. Und KP hat mir gerade in die Hand gedrückt, eben das dicke Konsum Kunst, Kultur und Kommerz bei Banksy und Damien Hirst. Ich glaube, das ist deine Doktorarbeit, ist das richtig?
Ja.
Genau. Und das zweite ist... das kleinere ist, glaube ich, dann ist die Magisterarbeit, kann das sein, oder?
Ja, genau, also es ist eine erweiterte Version. Also die Magisterarbeit ist ja, muss man ja nicht veröffentlichen, aber ich habe es dann so als Fingerübung, damit ich schon mal weiß, wie man ein Buch veröffentlicht, habe ich das dann während der DIS auch noch ein paar Jahre später sozusagen überarbeitet,
ja,
mit Ergänzungen rausgegeben.
Mhm, genau.
Kommen wir einfach mal zu dem Buch Konsumkunst. Kultur und Kommerz bei Banksy und Damien Hirst. Man könnte ja normalerweise denken, dass es keine größeren Antipoden geben würde als Banksy und Damien Hirst. Wenn man dein Buch liest, stellt man aber fest, dass es da sehr intensive Verbindungslinien gibt.
Ja, das stimmt. Also die beiden kennen sich schon seit 2000. Also das ist so die ersten Quellen, wo ich nachweisen kann, dass sie sich kennen. Und also Banksy hat sich da sehr um ihn bemüht. Schon in den 90er Jahren hat er in New York gewohnt und hat da schon die erste Damien Hirst-Ausstellung besichtigt. Und sie haben sich scheinbar im Londoner Partyumfeld, zu dem ja Damien Hirst damals gerade noch, der hat ja dann 2002 aufgehört, Alkohol zu trinken und Drogen zu nehmen und so, aber da hat er gerade noch dazugehört und hat Banksy in diesem Umfeld kennengelernt und auch sehr schnell seine Arbeit zu schätzen gewusst, weil er ihm schon 2000 eine Empfehlung geschrieben hat, dass er irgendwo in Amerika was malen darf, also was sprayen darf. Ja, also das ist schon ein sehr langer Kontakt, der da besteht, der meiner Ansicht nach auch immer noch besteht, also bis vor ein paar Jahren. Es gibt ja diesen Film Exit to the Gift Shop, wo Banksy auch gezeigt wird. Und ich habe mit einem Bekannten gesprochen, der für Damien Hirst arbeitet, und er sagt, er ist sich ganz sicher, dass das eins von den Gebäuden ist, die Damien Hirst gehören. Also er ist wahrscheinlich immer noch Mieter von Damien Hirst, also dass sie auch ein berufliches Verhältnis haben bis heute.
Du sprichst von dem Atelier, in dem man Banksy in dem Film,
ja,
sieht?
Genau.
Gut.
Und wenn man jetzt überlegt, Banksy wird ja so als die Heroenfigur präsentiert für Revolte, für Street Art als subversive Kraft. Damien Hirst nimmt ja eigentlich die andere Position ein, also der kommerziell erfolgreichste Künstler zurzeit.
Ja.
Der durch die Medien geht, dadurch, dass man irgendwie liest, wo wieder für Millionen von Dollar Werke verkauft, versteigert worden sind. Aber dennoch hast du ja in dem Buch herausgearbeitet, dass beispielsweise Banksy ja auch Auftragskunst macht. Also beispielsweise die Schweizer Botschaft, also eine Schweizer Botschaft durfte er verschönern.
Ja, also bei beiden muss man sozusagen unterscheiden zwischen dem, also dem jungen Banksy, der Geld brauchte und auch mal kommerzielle Sachen angenommen hat, was er eigentlich seit 2001, spätestens 2003 nicht mehr gemacht hat, zumindest nicht, dass man es ihm nachweisen könnte. Und bei Damien Hirst verhält sich's umgekehrt. Also wenn man jetzt frühe wissenschaftliche Sachen über Damien Hirst liest, geht's eher um Provokation und junge, neue Sachen, Medien, Erweiterung des Kunstbegriffs, aber noch gar nicht um Geld und um Kommerz sozusagen. Das ist wie eine gegenläufige Kurve, dass er wesentlich Kommerz, also dieses typische Kommerzthema, und dass er Geld zum Thema macht, das ist etwa seit 2005 erst. Also wo sie sich schon beide kannten, sozusagen.
Also wenn man sozusagen jetzt von der persönlichen Ebene weggeht, du hast ja gerade erzählt, dass und wie die beiden Künstler in Kontakt miteinander stehen. Mhm. Wo sind da möglicherweise trotz dieser gegenläufigen Kurven, die du gerade kurz erwähnt hast, Gemeinsamkeiten auch in der Konzeption ihrer künstlerischen Aktivität?
Also die Gemeinsamkeiten sind, dass sie beide sich sehr an der Konsumkunst und an den Themen der Konsumkunst und abarbeiten und von verschiedener Seite sich dem nähern. Also dass sie Kritik äußern, in Hirstschen Fall durch das klassische 90er Jahre Prinzip der Ironie verwenden, was ja jetzt langsam immer mehr aus der Mode kommt, was bei Banksy durch eine Mischung aus Ironie und einer Haltung, also einem Aktivismus-Gedanken abgelöst wird. Also man sieht, er kommt auch aus dieser Ironie-Schiene, wo man sagt, ich sage eine Sache und auch genau das Gegenteil und will mich auf keins festlegen lassen. So ungefähr meine Kunst, wenn ich jetzt mit Damien Hirst spreche, kann man für und gegen den Kapitalismus verwenden. Also es ist wie Nietzsche, kann man für und gegen alles verwenden. Bei Banksy, er hat eigentlich immer eine Haltung drin. Also er hat immer eine Haltung drin zum Kapitalismus. Aber das ist schon ein Punkt, wo sie sich auch treffen. Also dass sie sich beide mit Werbung zum Beispiel auseinandersetzen. Dass sie beide Werbestrategien verwenden, auch Werbe in ihren Titeln, sich auf Popkultur beziehen. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo es Gemeinsamkeiten gibt.
Also wenn man jetzt von deren eigener Haltung, soweit sie fassbar ist, weggeht, mal so von der Haltung, die die Öffentlichkeit, die in Anführungszeichen natürlich auch ihnen gegenüber hat, mal hingeht, könnte man irgendwo sagen, das ist jetzt ein bisschen provokativ formuliert, dass eigentlich beide ja mittlerweile Künstler sind, die durchaus kommerziell sehr gut in der Gesellschaft sozusagen laufen können, ob sie es nun wollen oder nicht, ist eine andere Frage, ne? Auch ja, wenn die Preise vielleicht nicht vergleichbar sind zwischen beiden. Wäre es irgendwo nicht interessant, sich zu fragen, inwieweit das noch was mit Subversion auch zu tun haben kann? Also, dass man in dem Falle von Banksy ja eigentlich kontrovers mit dem Thema Vermarktung seiner Kunst umgeht und Damien Hirst es ja gerade aufgreift.
Ja, also es kommt immer darauf an, wer es vermarktet. Also jetzt, ich würde jetzt auf den ersten Teil nochmal eingehen. Das ist die Frage mit, ob Banksy heute sozusagen kommerziell ausgeruht ist. Das ist rein faktisch wahrscheinlich der Fall, allein durch den Film und durch Drucke. Die Frage ist, ob sich das auch künstlerisch niederschlägt und man muss immer bedenken, dass das meiste, was er an Geld verdient, nicht bei ihm selber ankommt, sondern dass irgendwelche anderen Leute seine Tassen und T-Shirts und Drucke verkaufen, also dass jemand anderer dann verdient, dass ihm sozusagen die Kommerzialisierung zwar in die Schuhe geschoben wird, aber dass ein großer Teil dessen, also abgesehen von dem Film und den Büchern und den Drucken, nicht tatsächlich bei Banksy landen.
Da würde ich jetzt vielleicht auch nochmal das auch so ein bisschen die Jetztzeit rüberspannen wollen, nämlich die Frage, wenn ich auch hier an die Entwicklung des Hamburger Sprayers Walter F., auch bekannt als Otz, denke, dass es ja hier auch Versuche gibt, den Sprayer einzuführen in einen kulturellen Galeriekontext.
Ja.
Und da stellt sich ja auch die Frage, auch nochmal so nach diesen nach diesen Definitionen Street Art, also gehört heute im Jahr 2013 das Illegale und Kommerzielle noch zur Street Art oder ist nicht die Situation die, dass der kapitalistische kommerzielle Kunstmarkt sich die Zeichen einverleibt hat und man so eine Trennung gar nicht mehr heute machen kann. Da Galerie, da Straße.
Ja, also der kommerzielle Kunstmarkt hat sich die Zeichen der Street Art einverleibt, wie er das auch in den 80er Jahren und oder seitdem mit Graffiti gemacht hat. Was man dann als Street Art definiert, kommt eben sehr darauf an, was sich durchsetzen wird. Also ich habe halt eine persönliche Definition von Street Art, die das Illegale und das vor allem das Selbstautorisierte mit einschließt. Aber sehr viele andere und gerade, also viel, was man über Street Art hört, da geht es ja um Galerien dann auch, die dann Werbung machen, dass sie Street Art verkaufen und sowas, was aber de facto ja nicht möglich ist. Also wenn man jetzt vom Griff ausgeht, ist es ja eine Kunst, die auf der Straße ist und die kann man ja nicht in eine Galerie reintragen. Das ist, also ich vergleiche es immer gern, dass man, wie wenn man aus einem Rembrandt-Gemälde jetzt eine Figur rausschneidet mit einem Cutter und das dann diese einzelne Figur in ein, also das, wenn man das dann verkauft als originalen Rembrandt, also aus der Nachtwache eine Figur rausschneidet, das ist einfach nicht dasselbe Werk. Also man kann das nicht, das ist mit Street Art Zusatz vielleicht.
Und was ist dann mit Künstlerinnen? Da gibt es ja viele, die in beiden Bereichen arbeiten. Sind die dann einerseits Street Art Künstlerinnen und auf der anderen Seite dann eben, ja, einen anderen Begriff unterzuordnen? Also nach
ja,
deiner
Definition? Würde ich eher unterschreiben. Also das, also Künstler, das ist ja sozusagen, was jetzt eher wir, also Journalisten oder Kunstschreiber gerne machen, dass wir halt versuchen, etwas Ordnung in das ganze Chaos zu bringen. Aber der einzelne Künstler sieht sich ja dann meistens als früher Graffiti, Sprayer, Writer, später dann Street Artist oder Galeriekünstler, je nachdem, also halt als freier Künstler. Also für den einzelnen Künstler sind diese Kategorien meistens ja eh nicht anwendbar. Aber wenn man jetzt versucht, eine Unterscheidung zu treffen, ist es, glaube ich, schon besser, dass man dann sagt, es ist jemand, der Werke auch in einem Galeriekontext macht, was ich ja auch legitim finde. Hier ist es ja legitim, dass jemand überleben soll als Künstler.
Also, was ich sehr interessant finde bei der Frage ist, wer trifft diese Kategorisierung und welchen Sinn und welchen Zweck hat sie?
Also was Street Art ist?
Ja, genau. Also diese, was Street Art ist oder auf der anderen Seite eben dann das Abgegrenzte davon ist. Also wer entscheidet über diese Kategorisierung?
Also ich denke, dass das wahrscheinlich so eine Tendenz ist, die sich rauskristallisiert, wenn man sich sehr viel mit Leuten unterhält und wenn man sehr viel im Internet auf Foren verbringt. Also die Diskussion darum, die gehen in so eine Richtung. Es ist so, wenn man es umdreht, was wäre, wenn man das, also wenn man diese Grenzziehung nicht machen würde, würde halt vieles verloren gehen von dem, was Street Art ausmacht. Und da gehört halt viel auch einfach die Street Credibility zum Beispiel dazu, dass man dann sagt, Teil dessen ist ja nicht, dass es jetzt ein Mädchen mit einem Luftballon auf einer Wand ist, was hübsch anzuschauen ist, sondern dass das unter Lebensgefahr angebracht wurde. Also dieser Performance-Teil auch. Das ist ja auch das, was Street Art ausmacht, also nicht nur das Illustrative. Und in der Galerie hat man ja meistens nur das Illustrative und da wird man dem Künstler auch nicht gerecht meistens. Also das, ja.
Aber die Frage bleibt ja, also welchen Sinn haben solche Begriffsbildungen wirklich? Also es leuchtet mir noch nicht ein.
Es ist wie bei allen Begriffen, die man im wissenschaftlichen Bereich verwendet. Es sind Begriffe, an denen man sich erstmal festhalten kann, um in dem ganzen Chaos, was es so gibt, an Kunst auf der Straße, an Zeichen auf der Straße, dass man in diesem Chaos erstmal einen gewissen Wegweiser hat. Das ist wie wenn man als Außerirdischer sieht man eine blaue Kugel, einen blauen Planeten und denkt sich, ah ja, das ist eine blaue Kugel. Das ist wie der Street-Art-Begriff. Wenn man näher ranfliegt, dann wird es eine Erde und wird das alles viel komplexer und ist es eigentlich falsch, dass es eine blaue Kugel ist. Aber so für eine Annäherung ist es ein Begriff, mit dem man arbeiten kann.
Also für mich hatte die Street Art immer so, also Street Art jetzt im ganz großen Sinne, Urban Art wäre vielleicht noch besser zu sagen, immer mit so den Sinn, eben die üblichen Schubladensysteme und Kategorien gerade durcheinander zu bringen. Was sagst du dazu?
Ja, das ist, glaube ich, in den Anfängen auch passiert. Es war, glaube ich, eher sein Sammelbegriff, aber jetzt, also ich glaube, für viele Leute, die sich nicht intensiver damit auseinandersetzen, ist Street Art gleich Schablonenkunst zum Beispiel. Also wenn man sich da ein bisschen näher damit auseinandersetzt, sieht man, dass es auch ganz viele andere Formen von Street Art sein kann. Aber dass es, oder dass es halt nur als Gegensatz zum Graffiti verwendet wird. Aber das ist, wir erleben da sozusagen gerade mit, auch in den letzten 10 Jahren, dass es da so eine Verschiebung gibt, die auch mit dem, was du ja angesprochen hast, mit dieser kommerziellen Einverleibung zu tun hat.
Ich denke jetzt auch nochmal ganz praktisch. Also es gibt ja bestimmte Künstler, also Street-Artisten, die sowohl ihre Sachen machen, die aber auch Auftrags-Graffiti-Arbeiten machen.
Ja.
Dann gibt es ja noch Unternehmen, ich denke mal so an Nike, Adidas, Gauloises, mal so einige Unternehmen, Institutionen der Werbeindustrie, der Unterhaltungsindustrie, der Sportartikelindustrie zu nennen, die ja sozusagen in Anführungsstrichen Guerilla-Marketing betreiben. Dieser Begriff Guerilla-Marketing ist ja nun auch so eine situationistische Rekuperationsblase. Wenn ich jetzt aber Konsument bin und träumend durch die Straße gehe und nicht weiß, ist dieses Stück, was ich an der Mauer sehe, jetzt Independent oder Auftragskunst, wie soll ich eigentlich da noch durchblicken?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine Frage nach dem Betrachter. Du hast jetzt das Wort Konsument erwähnt, was es auch oft trifft. Mensch, der von A nach B geht in einer Straße, ist im Normalfall, wird als Konsument gesehen. Und dass der da noch durchblickt, ist die Frage, sieht der das überhaupt? Also wenn man davon ausgeht, dass er durch die Straße geht und wirklich nur von A nach B geht und vielleicht eine Werbung wahrnimmt, die recht groß ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, wie es euch da geht, ihr beschäftigt euch ja auch schon eine Weile damit, wenn man mit Leuten unterwegs ist, die Street Art noch gar nicht kennen, das ist wie wenn die Wände weiß wären für sie. Also die sehen das gar nicht.
Aber nichtsdestoweniger, ja, hier in Hamburg gab es halt eben von Gauloises, kann auch Gitan gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau, gibt es da auch immer so das Atelier der Kreativität, l'Atelier de la Kreativität. Und die versuchen halt eben auch, die machen dann auch so Street-Art-Touren, dann gibt es Gruppen wie eine Installationsgruppe, die nennt sich We Are Visual, die kommen dann mit Prada und mit Gucci-Schildern, um sozusagen die Aufmerksamkeit von Gauloises abzulenken. Und dann gibt es immer so ein bisschen Rangeleien. Die Polizei sieht sich das jetzt immer so aus der Ferne, aber doch noch belustigt an. Aber Gauloises fühlt sich da so ein bisschen getroffen, weil die haben ja natürlich diese ganze Sache kommerziell in Auftrag gegeben und dann kommt Gucci und Prada und Versace und Dolce & Gabbana dann noch mit dazu. Das heißt, diese Investition wird konterkariert. Aber ich als Konsument würde ja gar nicht wissen, wenn ich jetzt an der Mauer irgendwie so eine französisch anmutende Eiffelturmfigur sehe, ist das jetzt eine independent, subversive Geschichte? Klar, wenn ich ein Mystikbild sehe und weiß, wer sie ist, dann weiß ich das möglicherweise. Aber wenn ich es nicht weiß, habe ich ja gar keine Chance, da durchzublicken.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, wenn man es nicht weiß, dann sieht man es gar nicht, weil ich glaube, man sieht nur, was man weiß. Wenn man es sonst sieht, dann ist es, wenn es nicht funktioniert als Werbung, dann denkt man sich, oh ja, das ist ein schönes Bild und dann ist ja auch nichts Schlimmes passiert, weil dann hat man einfach eher vielleicht, also Kunst kann ja immer, fuck the intention of the artist, Kunst kann ja immer das sein, was es halt dann auslöst. Und wenn du es nicht als Werbung identifizierst, dann siehst du einfach nur ein schönes, inspirierendes Bild, was dich vielleicht an Paris denken lässt. Und der andere, der wie wir alle immer mehr mit Bildern erzogen ist, also wir sind ja sehr gut visually educated, der wird dann das sofort als Werbung identifizieren, denke ich mal. Und Zigarettenmarken sind ja Marken in Reinform. Also das ist ja sozusagen ein Produkt, ein austauschbares Produkt, auch wenn es natürlich gewisse kleine Unterschiede gibt, ich rauche ja selber auch, aber im Endeffekt ist es eine Marke in Reinform. Das heißt, es ist ein Produkt, was sich eigentlich nicht ändert und was aber immer wieder neue Aufmerksamkeit braucht. Und da ist es natürlich schön, wenn man da irgendeinen Glaubwürdigkeitsspender findet, wo natürlich Subkulturen immer gut sind dafür. Und da deswegen nimmt sich Gauloises natürlich auch dann diese Glaubwürdigkeit von Street Art oder versucht es zumindest.
Ich komme nochmal zurück auf die Frage der Subversivität von Street oder Urban Art überhaupt noch eben gerade in diesem angesprochenen Kontext von visueller Bewusstheit, die gegeben sein kann oder nicht und mit der ja sowohl die Werbung als auch die Kunst, Street Art, Urban Art in einer gewissen Weise spielt. Also Werbung arbeitet ja ganz stark damit, dass sie gerade versucht, auch das Unterbewusstsein oder das unbewusste Potenzial mit anzusprechen. Das darf man ja nicht vergessen und nicht einfach nur das Bewusste. Und welche Rolle spielt in diesem Bewusstwerdungsprozess nicht gerade die Street, also die bewusst künstlerische Subversivität auf der Straße? Ist das nicht eine Frage, die da eigentlich wichtig wäre?
Ja, also ich bin da ja sehr skeptisch. Also ich glaube ja gar nicht so sehr an diese unterbewussten Sachen, auch wenn man das immer wieder liest. Street Art im positiven Fall ist ja was, was sich sehr oft mit Werbung auseinandersetzt und dann halt auch in einer subversiven Weise, also dass Werbung abgewandelt wird, dass genau. Sachen hinzugefügt werden, wo dann ein Irritationsmoment im besten Fall entsteht beim Konsumenten, Betrachter oder Passanten. Aber ich denke halt, dass es dann dadurch bewusst wird. Also dass man dann dadurch vielleicht sieht, zum einen, das ist eh alles Werbung und das will mich manipulieren. Oder ich habe es ja eh nicht gemerkt. Ich habe es ja eh nicht gesehen, dass es da ist. Also ich glaube daran, dass man sehr viel ausblenden kann.
Bei der Beschäftigung, also jetzt so mit diesem Thema Street Art zwischen Revolte, Repression und Kommerzialität, haben wir mit einigen Galeristen und Künstlern gesprochen und bei einigen ist auch so die Tendenz, Mensch, da gibt es ja auch wieder eine Sehnsucht nach der weißen Wand. Die Frage jetzt, wenn ich zurückkomme zu deinem Buch Konsumkunst, die Beschäftigung mit Banksy und Damien Hirst, beide waren und sind ja in der Diskussion eigentlich omnipräsent. Befürchtest du, dass der von Baudrillard beschriebene Aufstand durch Zeichen bzw. die Beschäftigung mit Banksy auch zu sowas wie so einem Overkill führen könnte, dass man sagt, Mensch, die Zeichen, was haben sie uns zu sagen? Also bei deiner Arbeit, was für Schlussfolgerungen hast du für dich gezogen?
Also was die Zeichen uns heute noch sagen oder ob es zu viele sind? Oder?
Ja, ob da so ein Overkill, so eine Allgegenwart von Zeichen existiert?
Also ich glaube, dass es unterm Strich immer gleich bleibt. Also ich glaube, dass wir früher einige wenige Bilder, also was weiß ich, im Mittelalter einige wenige Bilder sehr genau und sehr oft angeschaut haben. Und da sie ja halt immer wieder aus denselben Bildern neue Erfahrungen gesammelt haben. Heute ist es genau umgekehrt. Ich glaube, der Anteil der Erfahrungen bleibt in etwa gleich. Heute besteht es eher daraus, dass man ausblendet, also dass man versucht, dass man halt sehr viele Eindrücke und sehr viele Erfahrungen hat, dass halt, wenn man jetzt die Werke anschaut, dass sie aber teilweise viel weniger Content haben, also viel weniger Inhalt. Also man kennt es vielleicht, wenn man in ein Museum zeitgenössischer Kunst und sich nicht sehr gut damit auskennt, dann ist man oft sehr schnell durch. Also dann braucht man nicht, man braucht vor einem Warhol nicht eine Stunde kontemplieren. Das ist auch gar nicht intendiert. Das heißt jetzt nicht, dass es schlechte Kunst ist, sondern heißt es, dass es halt auf anderen, dass es eher dadurch funktioniert, dass man 10 Warhols anschaut oder dass man halt diese Quantität betrachtet. Und ich glaube also, dass dieser Overkill eher was ist, was zwar in den Medien oft propagiert wird, aber was dann tatsächlich einfach eher zu, dass man auswählt, führt. Also, dass man weniger anschaut. Und also ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht, aber ich nehme zum Beispiel Werbung in Zeitungen nicht wahr. Also ich kann die ausblenden und im Computer, wenn sie nicht blinkt, nehme ich sie auch nicht wahr. Und also dass man wirklich einfach viel mehr, also das Sehen hat sich geändert, aber hat sich dahin geändert, dass man einfach mehr auswählt. Früher hat man halt einzelne Sachen unglaublich genau angeschaut und jetzt schaut man sehr viele Sachen nicht so genau an.
Ja, dadurch, also was du gerade gesagt hast, führst du mich eigentlich so gegen Ende vielleicht auch nochmal zu der Frage nach der Veränderung des Werk, also Kunst-Werkbegriffs, der dadurch ja ganz offensichtlich auch im Gange ist und der mir immer so die Frage stellt, wenn ich jetzt kunsthistorische oder kunstwissenschaftliche Arbeiten zu diesen neuen Formen von Kunst, also Street Art, Urban Art, mir anschaue, aber auch durchaus Damien Hirst, der ja scheinbar auf den ersten Blick wirklich Werke dahinstellt nach dem klassischen Kunstbegriff. Also die Frage, die ich mir damit stelle, ist immer wieder, was passen die bisher tradierten Kunstwerkbegriffe da überhaupt noch?
Ich glaube, es ist wie in der Musik, es gibt immer wieder neue Mischformen. Und ich würde sagen, dass die tradierten Kunstbegriffe auf Street Art schon passen, aber dass man halt nicht nur ein oder zwei, sondern vielleicht fünf anwenden muss. Also dass man auf jeden Fall halt aus der Gebrauchskunst rangehen muss, dass man aus der Performancekunst rangehen muss, also Kunst im öffentlichen Raum, also das sind ja alles Konzepte von früher, die es ja schon gibt, aber auch Grafik und Malerei und abstrakte Kunst und also man muss, glaube ich, das einfach, es ist eine Mischtechnik aus den Begriffen, die alle schon in der Kunstsprache oder Kunstwissenschaft da sind, aber wo man halt dann auch immer als Kunsthistoriker reflexhaft danach sucht, dass man halt sagt, ja, was ist es jetzt davon? Und ich würde sagen, es ist halt so ein Crossover. Es ist halt eine Mischung, es hat Elemente aus verschiedenen Bereichen.
Aber das heißt ja im Grunde, dass die bisherigen Kunstbegriffe in einem gewissen Sinne entweder beliebig werden oder ihre Griffigkeit sozusagen verloren haben und eigentlich auch ein bisschen absurd werden.
Ja, kann man sagen.
Ich springen oder nehmen jetzt diesen Ball nochmal auf. Also wir haben ja, als wir in Leipzig Mystik vorgestellt haben, ja so eine Subheadline gehabt, also Street Art zwischen Revolte, Repression und Kommerzialität. Und auch Banksy hat ja, ich denke jetzt an die Werke, beispielsweise an der Mauer, ist es Westjordanland oder den Gazastreifen?
Westbank Barrier, Westbank,
genau.
Westjordanland.
Also und auch wenn man jetzt so dieses Bild des autonomen Kämpfers mit dem Blumenstrauß in der Hand sieht oder die Motive zur Olympiade, zu den Olympischen Spielen, dann hat er ja auch so eine, sagen wir mal, politische Botschaft. Also da ist durchaus eine antikapitalistische, emanzipatorische, politische Message dahinter.
Ich würde sagen, es ist, man muss sich immer jeden Künstler anschauen und man muss sich bei Banksy auch jedes Werk anschauen. Also es ist schwierig, das rein motivisch gesehen zumindest, bei jedem Werk einzeln festzumachen, dass es diese politische Ebene hat. Also meiner Ansicht nach, das ist jetzt eine These in diesem Buch auch, ist allein das, dass man halt selbst autorisiert was anbringt, dass das allein, also auch wenn das jetzt ein Häschen ist oder irgendwas wahnsinnig Harmloses und Banales, dass allein dadurch, dass es nicht autorisiert angebracht ist, dass das schon politisch ist und das in Frage stellt, wer denn was machen darf. Das ist das eine. Das andere ist, bei Banksy ist es tatsächlich so, dass die Sachen am Westjordanland sind bisher, meiner Ansicht nach, das war ja 2005, waren das einer der politischsten Sachen, die er gemacht hat. Also das ging so weit, dass er auf seiner Webseite, die ich für einen Vortrag vor kurzem rekonstruiert habe, der genau sich um diese Wand gedreht hat, auf seiner Webseite 2005 dann tatsächlich auch einen Link zu einer Anti-Israel-Regierungsseite, die Stop the Wall heißt, auf seiner Webseite geschalten hat, unter den Kunstwerken. Also sozusagen so eine Mischung aus Kunst und Aktivismus und auch wirklich mit dem Aufruf so ungefähr unterstützt diesen Kampf dagegen, dass diese Mauer weitergebaut wird, die ja damals ja noch sehr im Bau befindlich war.
Ja, jetzt, ich denke jetzt gerade nochmal zurück an meine Frage von vorhin und dachte mir gerade so in meinem Kopf, deswegen rede ich gerade so ein bisschen stockern, weil ich denke noch nach, dass das ja gerade bedeutet im Falle von Banksy, also das an diesem Beispiel, dass er selber ja quasi seine künstlerische Aktivität weit über das sichtbare Werk hinaus spannt. Man könnte ja sagen, letztlich das, was du da auf seiner Webseite zum bestimmten Moment findest, auch die Links inbegriffen, dass das ganze Werk ist, Werk in Anführungszeichen, dann wirklich nur noch gesetzt. Wie siehst du das?
Ja, das sehe ich auch so. Also wer jetzt davon ausgeht, dass wenn er eine Ratte von Banksy aus einer Mauer schneidet und in eine Galerie stellt, dass das Werk von Banksy ist, der hat halt, das ist wie gesagt dann ein kleiner Splitter von einem Gemälde, den er hat und das Ganze ist natürlich, das ganze Werk tatsächlich besteht dann daraus, dass die ganze Stadt zu einem gewissen Zeitpunkt, wo er diese Schablone verwendet hat, voller Ratten ist, dass es ein Netz aus Ratten gibt, dass die einem immer wieder begegnen und dass sie erst durch die Fotos, wo dann diese Ratten sich zum Beispiel durch diese Mauer, diese Ratte hat er auch verwendet, an der Mauer zwischen Israel und Palästina, wo sich diese Ratte dann unten durchgräbt in diesem Moment, also wo auch dieser Ortsbezug da ist, wo das dann im Foto mit der Mauer auch dargestellt ist, also das Foto gehört dazu, die Präsentation auf der Webseite im Internet mit weiterführenden Link, die verschiedenen Versionen dieser Ratte, die früheren Versionen der Ratte, also das ist alles eine Sache, die sich gegenseitig bedingt und gegenseitig inspiriert und insgesamt dann eher ein Teil einer sehr großen Performance ist. Ich finde auch, dass der Performance-Begriff teilweise Street Art viel besser greift, als dass man es jetzt einfach als ein was Grafisches sieht zum Beispiel.
Da sind wir uns einig.
Ich würde jetzt vielleicht auch nochmal den Diskussionszusammenhang erweitern, um nochmal auf Damien Hirst zu kommen.
Ja.
Kultur und Kommerz bei Damien Hirst. Kannst du vielleicht auch etwas dazu sagen, wo seine Konsum- oder Kommerzkritik anzusiedeln ist, wenn es denn eine gibt? Führt er das ganze System ad absurdum, den Kunstmarkt als Kunstmarkt?
Es funktioniert, er macht es teilweise schon. Es ist wie bei vielen Sachen so, es ist nicht sicher, was jetzt seine persönlichen Ziele dabei sind. Also ich finde, dass es darauf auch nicht ankommt. Es ist genauso wie man Kafka interpretiert, wenn es jetzt auf die Intention des Künstlers ankäme, dann wäre das Buch gar nicht mehr existent. Ich denke, dass ein Kunstwerk von Damien Hirst, wenn man jetzt was er sehr bekannt ist, diesen Kristall, also diesen diamantenen Schädel betrachtet, der aus Platinen besteht und mit echten Diamanten besetzt ist, was ja eigentlich, das ist ein Werk, das ist eben ein klassisch ironisches Werk. Man kann das genauso als ein absolut kommerzialisiertes, überkommerzialisiertes Werk sehen, was den Kapitalismus feiert. Man kann es aber genauso auch sehen, eben weil es so viel päpstlicher ist als der Papst, also so sehr dieses Prinzip übertreibt, dass ich bin ja so kommerziell, also es ist wie wenn er sich überlegt hätte, wie kann ich denn dieses Werk noch kommerzieller machen, so ungefähr, was kann ich denn am besten, ich nehme nicht den Originalschädel, sondern ich ersetze ihn durch einen Abguss, wo der Abguss allein schon ein paar Millionen wert ist, weil er nämlich aus reinen Platinen ist, also dieses Prinzip, also das ist von Žižek mal beschrieben worden, also dem Philosophen, als eine Over-Identification, also eine Überidentifizierung mit einem obszönen Super-Ego eines Systems. Also er hat das auf die Band Laibach angewendet, die ja sehr mit Nazi-Symbolen spielt, aber eigentlich genau das Gegenteil aussagen will. Und dieses Konzept dieser Überidentifizierung, dass man sagt, ich versuche es ungefähr, was kann ich machen, dass dieses Kunstwerk noch kommerzieller ist und noch übertriebener ist und noch billiger wirkt. Also alle Kontraste aufdrehen, das kann man, ob man will oder nicht, früher oder später entweder bewusst ironisch oder auch unbewusst, also es wird auf jeden Fall eine Konsumkritik, weil man sich denkt, wie kann das möglich sein, dass ein Kunstwerk dann 50 Millionen Dollar wert ist, also wenn man jetzt vom Begriff Wert ausgeht.
Plus erschließt sich dieses dem Betrachter, der vielleicht nicht so tief in der Diskussion drin ist, oder kann es nicht sein, dass man das dann irgendwie in, ich sag's mal in Anführungsstrichen und mit Fragezeichen versehen, als dekadent bezeichnen?
Ja, das ist, es ist dekadent im wahrsten Sinne des Wortes. Die Frage ist eher oder auch, also es geht ja immer um die Glaubwürdigkeit, also des Künstlers, womit er sich ja damit auch auseinandersetzt. Mhm. Und die Frage ist, wie wir das jetzt bewerten. Bewerten wir es so, dass wir sagen, er schafft so ein Kunstwerk, er ist sozusagen das größte kapitalistischste Arschloch, was man sich vorstellen kann? Oder sagt man, er führt es so sehr ad absurdum, dass er das allen Leuten vorführt, wie kapitalistisch dieser Kunstmarkt und dieses System überhaupt ist und ist damit eigentlich ein sehr subversiver Künstler. Also das ist was sich bei ihm die Waage hält, und er liefert Informationen und Anspielungen in beide Richtungen immer wieder.
Das Interessante ist ja auch, dass als diese wahnsinnigen Wertmeldungen durch ja fast die gesamte Presse ging, damals mit diesem Diamantenschädel gerade. Ich glaube, da war für die meisten zunächst das ja in keiner Weise irgendwo differenziert erfahrbar, weil das sind ja dann einfach nur so Schlagzeilen, die ja nur mit diesem wahnsinns unvorstellbaren Wert umgehen. Und das bekommt ja so eine Faszination, sonst hätten die Redakteure diese Schlagzeile nicht so weit nach vorne gestellt, ne? Die hat ja einen Sinn und die kommt ja irgendwo an. Aber letztlich finde ich da eigentlich interessant, das ist ja dann wieder so krass, dass es zwar einerseits genau da sich einzureihen scheint, wo im Moment in der breiten Presse sozusagen die Slogans langgehen, und man könnte es in dem Moment vielleicht nicht unterscheiden von irgendeinem furchtbar kitschig teuren Teil, was man auch auf der Millionärsmesse in Moskau kaufen kann. Aber letztlich ist das ja dann schon wieder so extrem, dass selbst wenn es jemandem nicht gleich so klar ist, trotzdem durch diese Unvorstellbarkeit ja dann doch eine Grenze durchbricht. Also das ist so mein Gedanke dabei.
Ja, also er kriegt auf jeden Fall sein Publikum damit, und ich denke, dass er halt dadurch ein sehr großes Publikum kriegt nach dieser Schrotschussmethode, die sehr weit streut. Ich denke, dass dadurch aber auch sehr viele Leute, wie auch sehr viele Künstler, sich tatsächlich mit ihm auseinandersetzen und tatsächlich vielleicht auch diese Ideen hinterfragen. Entweder, dass sie total dagegen sind, oder dass sie sie benutzen, oder dass sie das Gefühl haben, ja, das ist jemand, der tatsächlich auch Gedanken auslösen kann, also sehr inspirierend sein kann.
Wenn man jetzt Damien Hirst, also das, was wir gerade so besprochen haben, nochmal den Bogen zurück zieht zu dem Thema Street Art, Urban Art, da habe ich doch den Eindruck, dass das Thema Geld verdienen mit dem, was man macht, also was diese Künstlerinnen machen, eher nicht so gut angesehen wird, beziehungsweise ein schwieriges Thema ist.
In beiden Fällen, ja. Also sowohl Damien Hirst als auch Banksy haben ja immer wieder mit diesem Vorwurf des Sellout, des Ausverkaufs zu kämpfen. Und es ist so, alle Sachen, die ein breites Publikum erreichen, werden halt in dem System, wo sie sich befinden, und wir leben halt in einem kapitalistischen System, werden die früher oder später dann auch kommerzialisiert. Bei Damien Hirst von ihm gesteuert und von ihm strukturiert, mit dass er der einzige und alleinige Verdiener daran ist. Und bei Banksy halt teilweise bis zu einem großen Teil so, dass er seine Hand nicht drauf hat und es nicht steuern kann.
Jetzt vielleicht, ich guck mal auf die Uhr, spann ich jetzt die Fäden von Banksy und Damien Hirst zurück nach Hamburg zum Fall des Sprayers Walter F. OZ, OZ. Und bei der Recherche zu unserem Buch haben wir ja auch versucht, mit Institutionen wie der HFBK und anderen kulturellen Highlight-Persönlichkeiten wie Mese und Richter zu sprechen. Und Mese und Richter haben durch ihre Galerie mitteilen lassen, dass sie Besseres zu tun oder Wichtigeres zu tun hätten, als sich zum Fall von OZ zu äußern. Bei der HFBK ist es auch sehr schwierig, überhaupt jemanden zu bekommen, der sich zum Fall von Walter F. äußert.
Was ist HFBK? Ich bin kein Hamburger.
Die Hochschule für Bildende Kunst. Bildende Künste.
Also einfach Kunsthochschule, die Hamburger.
Okay. Und alle Repräsentantinnen, Repräsentanten sagen wir mal, Hochkultur scheuen sich momentan, sich zu Walter F. zu äußern, denn der steht und er stand bis letzte Woche noch vor Gericht. Und wie schätzt du das denn ein? Warum hat der etablierte Kultur-Kunst-Betrieb möglicherweise Hemmungen, sich in einen aktuellen Strafprozess einzuklinken oder solidarisch sich zum Künstler zu bekennen? Hinter ihm zu stellen, vor ihm.
Wie bei vielen Bereichen, wie auch Street Art, aber auch bei der Hochkunst, dass sie wahrscheinlich einfach keine Ahnung davon haben. Also, dass sie sich erstmal nicht auskennen, sich auch mit sowas kaum beschäftigen. Gut, in Hamburg ist es jetzt schon sehr viel auch in den populären Medien gewesen, nehme ich mal an.
Ja.
Also, dass man sozusagen nicht dran vorbeikommt. Aber ich denke mal, also, dass es halt einfach auch unterschätzt wird. Also, dass die halt denken, ja, das ist jetzt wieder irgendeine Petition, die wir als Gerhard Richter oder so ständig zu hören kriegen und wahrscheinlich auch gar nicht durchgestellt zu Gerhard Richter oder Mese, sondern das wird einfach dann im Vorfeld schon von irgendwelchen PR-Leuten abgeschmettert, weil es einfach nicht ernst genommen wird.
Naja, noch schöner wäre ja gewesen, wenn solche Künstler sich von sich aus gemeldet hätten, also an OZ und der Problematik und dessen Schwierigkeiten sowohl einerseits als auch auf der anderen Seite seiner Kunst, weil er wirklich omnipräsent im Stadtbild ist in Hamburg, kann wirklich niemand vorbei. Also insofern ist das schon interessant, aber da sind wir weiter dran, eben auch zu recherchieren, was das möglicherweise mit seiner Kunst eben selber zu tun hat, ne? Wieso das da so schwierig zu sein scheint bis jetzt. Im Moment wendet sich das Blatt auch gerade, das kurz als Information für dich auch, ja, weil selbst das Gericht sozusagen in Aussicht gestellt hat, dass es ja möglicherweise im Falle von OZ durchaus sich um Kunst handeln könnte. Und er ist jetzt natürlich auch vor allem dank seiner Anwälte, aber auch dank von vor allem einem Galeristen, der sich um ihn gekümmert hat, an Gefängnisstrafen vorbeigekommen.
Ah,
und das ist ganz schön zu wissen. Also das als gute Nachricht für dich so zum Schluss. Und damit würden wir dir auch Danke sagen für das Gespräch.